Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Mehr als 4/5 der Befragten sind für eine schnellere Energiewende. Das brachte eine Studie vom Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium vor einer Woche an den Tag. Die allerdings ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die Strompreise sind im Zuge der Förderung von Solar- und Windenergie in den vergangenen Jahren ja deutlich gestiegen. Solarenergie ist inzwischen spottbillig und das verändert die Lage komplett, sagt dagegen Andreas Wett, der Chef des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg. Ich habe ihn daraufhin gefragt, ob man diese Energiequelle dann überhaupt noch subventionieren muss. Das Interview hören Sie gleich. Außerdem heute in Umwelt und Verbraucher die Meteorologische Weltorganisation und das Klima, Drohnen im Kampf gegen den Borkenkäfer und die Spuren des Einsatzes von Antibiotika in der Umwelt. Im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen dann, was Sie gegen untergeschobene Verträge über Strom und andere Lieferungen machen können. Die Sonne schickt keine Rechnung, hieß es einst in der Werbung für Solaranlagen. Die Solaranlage gibt es zwar nach wie vor nicht umsonst, aber sie ist in den vergangenen Jahren immer billiger geworden. So billig, dass Solarforscher zu dem Schluss kommen, dass diese Energiequelle dabei ist, die Spielregeln auf dem Energiemarkt komplett neu zu schreiben. Einer dieser Forscher ist Dr. Andreas Bett, der Chef des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg. Und ihn habe ich vor dieser Sendung gefragt, wie billig Solarstrom mittlerweile erzeugt werden kann, auch im Vergleich etwa mit der Kohle.
Ja, wir können in Deutschland bei Großanlagen schon im Bereich von 4 bis 5 Euro Cent pro Kilowattstunde Strom erzeugen. Kohlekraftanlagen sind noch ein bisschen drunter, zwischen 3 und 4 Euro Cent pro Kilowattstunde. Das liegt aber daran, dass die Anlagen im großen Teil schon abgeschrieben sind. Wenn Sie heute neue Kohleanlagen, Kohleverstromungsanlagen bauen würden, dann haben Sie deutlich höhere Kosten im Bereich von 6 bis 7 Euro Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, wir sind mit Photovoltaik tatsächlich im Moment die billigste Erzeugungstechnologie für Strom in Deutschland.
Das heißt, die Photovoltaik könnte im Prinzip alle anderen Anbieter aus dem Markt drängen.
Wenn man rein die Stromgestehungskosten betrachtet, wäre das so. Nun müssen wir natürlich auch eine Netzverfügbarkeit betrachten. Wir haben ja nachts keine Sonne. Das heißt, wir müssen dann natürlich nochmal eine andere Kostenkalkulation zugrunde ziehen. Also insofern ja, wenn man die reinen Stromgestehungskosten betrachtet, dann ist die Photovoltaik die billigste Technologie. Aber um Stromversorgungssicherheit zu haben, müssen wir natürlich weitere Technologien entwickeln, wie zum Beispiel dann auch Speicher.
Was kommt denn da noch an Kosten drauf und ist es inzwischen möglich, eine stabile Stromversorgung mit einem sehr hohen Solaranteil hinzubekommen?
Ja, wir glauben, dass es grundsätzlich möglich ist, eine hohe Stromversorgung aus Erneuerbaren, das heißt die Kombination von Wind und Sonne, die sich in Deutschland sehr, sehr gut ergänzt, auch über die Jahreszeiten hinweg, zu ermöglichen. Hinzu kommt ja noch Biomasse, die dann auch regelbar eingesetzt werden kann und eben noch Wasserkraft. Das heißt, wir rechnen Szenarien, wo wir auch mit einer 100% erneuerbaren Energieversorgung Deutschland versorgen können und technisch ist es machbar.
Braucht denn dann die Solarenergie überhaupt noch Förderung? Sie müsste sich ja dann von ganz allein durchsetzen.
Es ist natürlich so, dass wir noch Förderung benötigen, weil wir auch in der Zukunft die Preise noch weiter absenken wollen. Wir wollen noch höhere Wirkungsgrade erzielen mit unseren Modulen. Aber wir wollen vor allen Dingen die Photovoltaik auch integrieren in bestehende Gebäude. Also die Preise, wo ich vorher gesagt habe, die gelten ja für Freiflächenanlagen. Wir haben jetzt noch in Deutschland doch nicht so viel Freiflächenanlagen, dass wir alles mit Photovoltaik zubauen wollen, sondern wir wollen sie ja in Gebäude integrieren. Dann haben wir in der Tat noch höhere Kosten und unsere Forschungsarbeiten zielen darauf ab, genau diese Kosten mit der Integration auch weiter zu senken.
Es gibt ja bei uns derzeit die Debatte um einen Preis für den Ausstoß von CO2, wenn Kohlekraftwerke zum Beispiel mit einem solchen Preis belegt werden, würde sich dann die Solarenergie von selber durchsetzen?
Ich glaube, die Solarenergie in Kombination mit Wind, das möchte ich hier auch nochmal betonen, wird sich so oder so durchsetzen. Die Frage ist, wenn wir einen CO2-Preis haben, dann werden die Signale für die Investitionen in erneuerbare Energien eben schneller gesetzt. Das heißt, für mich ist es keine Frage, dass es so oder so kommt. Es ist aber eine Frage, wie schnell wir umsteigen. Und da ist sicherlich eine CO2-Bepreisung von Vorteil.
Was heißt das jetzt für Deutschland? Es gibt ja bei uns die Diskussion um höhere Ausbauziele. Was empfehlen Sie der Regierung?
Ich empfehle der Regierung auf jeden Fall zunächst mal den berühmten 52 Gigawatt-Deckel, wo eine Limitierung für den PV-Ausbau gesetzlich zu kippen.
Und das heißt, nach diesem Deckel wäre in 1-2 Jahren Schluss mit jeglicher Solarförderung?
Genau. Ob das tatsächlich schon Ende dieses Jahres oder nächstes Jahres erreicht wird, das ist die große Frage. Aber dann gibt es praktisch keine gesicherte Einspeisevergütung mehr. Und das ändert natürlich komplett die Geschäftsmodelle. Das heißt, wir brauchen insbesondere für die Integration in die Gebäude unbedingt noch eine weitere klare Linie, wie wir eine Vergütung von PV-Strom ermöglichen.
Wenn wir jetzt den Blick auf die Welt richten, wie sieht es weltweit aus? Ist die Solarenergie da komplett auf der Siegerstraße?
Aus unserer Sicht ja. Wir sehen sehr viele Prognosen und Szenarien. Gerade kürzlich kam ein Szenario von Shell, ist ja nun wirklich unverfänglich heraus, die ganz klar die Solarenergie als führende Technologie in den kommenden Jahren sieht. Das heißt, auch Firmen wie Shell, die heute auf fossile Kraftstoffe, auf Öl setzen, sehen in der Zukunft, dass die Solarenergie dominieren wird.
Das Interview mit Andreas Bett haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Das Wetter ändert sich täglich, doch die Richtung ist eindeutig. Durch die Verbrennung vor allem von Kohle, Öl und Gas erwärmt sich das Klima und das verändert auch die Arbeit professioneller Wetterbeobachter. In Genf hat ein 2-wöchiger Kongress der Weltorganisation für Meteorologie begonnen. Es geht um ihre künftigen Aufgaben und da spielt die Erderwärmung eine wichtige Rolle. Dietrich Karl Meurer berichtet darüber.
Als einer der ersten Redner auf dem Weltwetterkongress in Genf ergriff Roy Harris das Wort. Roy Harris ist der Vertreter der nationalen Notfallbehörde von Nauru. Der winzige Inselstaat mitten im Pazifik ist mehr und mehr abhängig von klimatischen Einflüssen. Wir in Nauru haben nur geringe Naturkatastrophen erlebt, aber in der heutigen globalen Bedrohung verändert der Klimawandel alles. Eindringlich berichtet Roy Harris, welchen Effekt der Klimawandel auf das Leben der Menschen auf der Koralleninsel hat. Der Anstieg des Meeresspiegels ist zu spüren. Wir beobachten die Erosion der Küsten rund um die Insel. Die Temperaturen steigen. Selbst die widerstandsfähige Haut der Inselbewohner verbrennt. Und es geht Angst um vor diesem Phänomen. Oder sollte ich sagen, vor diesem menschengemachten Phänomen. Nauru ist das 193. Mitglied der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, und damit das jüngste. Erst seit einem halben Jahr gibt es einen eigenen Wetterdienst, der die gerade einmal 10.000 Bewohner vor Unwettern warnen kann. Der Aufbau des Dienstes gelang nur mit der Hilfe anderer Länder. Nauru ist kein Einzelfall. Weitere Staaten brauchen Unterstützung bei der Erfassung von Klimadaten. Das macht eine zum Auftakt des Kongresses in Genf veröffentlichte Umfrage unter den Mitgliedern der WMO deutlich. Dazu WMO-Sprecherin Claire Nullis.
Only 27% of WMO members.
Nur 27% der WMO-Mitgliedstaaten haben moderne, entwickelte meteorologische Dienste. Das ist eine recht geringe Zahl. 26% liefern nur Basisinformationen. Der Rest liegt irgendwo dazwischen. Dabei, so heißt es auf dem Kongress in Genf, sei die Weltgemeinschaft für eine nachhaltige Entwicklung auf verlässliche Informationen über den Zustand des Klimas und seine Veränderungen angewiesen. Nicht nur zum Auftakt dürfte also der Klimawandel eine bedeutende Rolle spielen, so Claire Nullis. Der Klimawandel ist an sich kein gesonderter Punkt auf der Tagesordnung, aber im Grunde genommen ist alles, was wir tun, sehr stark darauf ausgerichtet, dieser wachsenden Herausforderung zu begegnen, die der Klimawandel darstellt, neben vielen anderen, etwa auch der Urbanisierung, die wir angehen müssen.
Aus Genf berichtete Dietrich Karl Meurer. Der vergangene Hitzesommer hat Spuren hinterlassen, unter anderem im Wald. Bäume haben durch Wassermangel an Widerstandskraft verloren und mancherorts kann sich der Borkenkäfer stark vermehren. Und so stellt man sich unter anderem im Bayerischen Wald auf große Schäden durch diesen Käfer ein und zur Vorbeugung ist Schnelligkeit gefragt. Befallene Bäume müssen identifiziert und entfernt werden. Zur Diagnose probieren Forscher auch Drohnen aus. Susanne Lettenbauer dazu.
Die fliegt jetzt hier im Zickzack. Also wir haben also nach vorne, hinten und zur Seite jeweils 80% Überlappung bei den Bildern.
Mit lautem Brummen erhebt sich die Drohne von dem Waldweg. 12 Kilogramm schwer, vollgepackt mit Hightech-Sensoren und Kameras. Nach wenigen Sekunden schwebt das 120.000 Euro teure Gerät über dem Wald. Eine Hyperspektralkamera fotografiert in 120 Metern Höhe vollautomatisch die Wipfel, vor allem der Nadelbäume. Ein Laserscanner beobachtet zusätzlich die Umgebung, erklärt Peter Hofmann vom Technologiecampus Freyung der Technischen Hochschule Deggendorf.
Das ist also auch fest vorprogrammiert. Das heißt, die macht dann automatisch immer in gleichmäßigen Abständen dann ein Bild. Das wird dann so ein Bildmosaik und das können wir dann hinterher wieder zusammenbauen. Ein sogenanntes Orthomosaik dann daraus generieren, also dass die Verzerrungen wieder rausgerechnet sind.
Gleich neben Hofmann startet sein tschechischer Kollege Milan Novak von der südböhmischen Universität Budweis eine ähnliche Drohne. Statt der Hyperspektralkamera trägt die tschechische Drohne eine hochauflösende Thermal-, also Wärmebildkamera. Einen Hektar Wald fliegen die beiden Forscher innerhalb von 15 Minuten ab. Ich starte jetzt mal die Kamera, die dann über den Bäumen in Sekundenabstand Fotos aufnimmt. Das habe ich so programmiert. Auf dem Touchpad kann man die Bäume von oben sehen. Die meisten sind grün, einige fallen durch bräunliche Farben auf. Die deutschen und tschechischen Drohnenpiloten interessieren sich vor allem für die Veränderungen durch den Borkenkäfer, die man mit bloßem Auge gar nicht erkennen kann.
Die Vegetation verändert sich ja. Das passiert hauptsächlich in dem nicht für uns sichtbaren Bereich im Infrarot, und zwar sowohl im nahen Infrarot, sogenanntes, als auch im thermalen Infrarot. Aber auch die Veränderungen im nahen Infrarot sind halt mit der Hyperspektralkamera hoffentlich sichtbar. Das ist manchmal etwas schwierig zu erkennen. Das wollen wir eben auch rausfinden, wo genau in welchem Spektralbereich da jetzt wirklich diese Änderungen sind, die vom Borkenkäfer herkommen.
Bislang sind Waldbesitzer und das Borkenkäfer-Monitoring des Freistaats Bayern auf Geruchsfallen angewiesen. Befallene Bäume erkennt man bislang vor allem bei einem Gang durch den Wald. Abgefallene Rinde, punktförmige Löcher im Stamm. Der Baum ist dann meist schon so geschädigt. Der Wert des Holzes sinkt merklich. Mit den Drohnen kann man jetzt sofort jede kleinste Veränderung an den Bäumen erkennen, meint Biogeograf Hofmann.
Mit den Standardmethoden ist es eben so, dass man das meistens zu spät erkennen kann. Also ob man jetzt im Wald geht oder ob man jetzt drüber fliegt, dann ist der Käfer schon längst weitergeflogen. Deswegen wollen wir ja das dann noch erkennen, wenn der Käfer noch im Baum drin ist. Je früher die Bäume geschlagen werden, umso weniger kann sich der erst vermehren, der Käfer.
So die Theorie. Im vergangenen Jahr begann das EU-geförderte Programm. Bis April 2020 soll es bis zur Marktreife entwickelt werden. Doch die Technik ist empfindlich. Geflogen wird nur bei Sonnenschein, leicht bewölktem Himmel und möglichst Windstille. Die Erwartungen sind groß. Projektkoordinator von tschechischer Seite, Martin Heiß, erhofft sich durch das Drohnenprojekt nicht nur eine schnellere Borkenkäferbekämpfung.
Es gibt verschiedene Methoden, wie die befallenden Bäume identifizieren, aber mit dem Drohnen, da gibt es verschiedene Vorteile. Zum Beispiel, wir können, wenn es funktioniert, wir können auch größere Fläche beobachten. Sonst muss man in den Wald reingehen und die Löcher gucken und das ist anspruchsvoll einfach.
Vor allem, wenn es eine längere Trockenperiode geben sollte, wäre mit großen Schäden zu rechnen.
Drohnen gegen Borkenkäfer, Susanne Lettenbauer berichtete. Auf herkömmliche Plastiktüten verzichten die meisten Verbraucher inzwischen weitgehend. Logisch, denn es gibt sie nur noch selten kostenlos und in vielen Geschäften auch gar nicht mehr. Was es weiter gibt, sind unter anderem dünne Beutel für Obst und Gemüse. Auch sie belasten die Umwelt, wenn sie achtlos weggeworfen werden. Die FDP im Bundestag wollte wissen, wie sich der Verbrauch entwickelt hat. Die Antwort kennt Frank Eichmann.
Auf den ersten Blick ist es ein Erfolg. Plastiktüten in Deutschland sind klar auf dem Rückzug. Zwischen 2015 und 2018 sank der Verbrauch um rund 2/3. Die Schattenseite allerdings, stabil hoch weiterhin die Verwendung der sogenannten Hemdchentragetaschen, die dünnen Beutel für Obst und Gemüse. 3 Milliarden wurden vergangenes Jahr verwendet, also 37 pro Einwohner. Und das ist sogar mehr als 2015 oder 16. Diese Zahlen lieferte das Bundesumweltministerium als Antwort auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion, aus der heute die Neue Osnabrücker Zeitung zitiert. Grund für die sehr unterschiedliche Entwicklung: Plastiktüten müssen bezahlt werden. In vielen Obst- und Gemüseabteilungen aber sind die dünnen Plastikbeutel weiterhin kostenlos. Außerdem gilt für sie eine Ausnahme in der europäischen Richtlinie, mit der der Plastiktütenverbrauch gesenkt werden soll. Folge: kostenpflichtige Plastiktüten würden von vielen Verbrauchern durch die Hemdchentragetaschen ersetzt.
Über den Verbrauch von Plastiktüten war das Frank Eichmann. Antibiotika sind manchmal eine prima Sache. Durch Bakterien verursachte Infektionskrankheiten lassen sich damit oft heilen. Doch der massive Gebrauch in der Medizin und auch in der Tiermedizin hinterlässt Spuren in der Umwelt. Resistente Erreger gibt es längst nicht mehr nur im Krankenhaus, sondern auch in der Natur und vielleicht auch am Strand von Badeseen. Das Umweltbundesamt hat heute über die Spuren des Einsatzes von Antibiotika in der Umwelt informiert. Philipp Bann in Berlin. Welche Spuren hinterlassen diese Mittel denn?
Oh ja, ganz erhebliche, denn zumindest in den Industriestaaten gilt ja, je mehr Antibiotika verschrieben werden, desto höher das Risiko von Resistenzen, also dass Keime nicht mehr durch Antibiotika bekämpft werden können. Und besonders gefährlich sind multiresistente Keime, das sind also Keime, die gleich gegen mehrere Antibiotika resistent sind und durch diese nicht mehr bekämpft werden können. Und das ist besonders in Krankenhäusern ein Problem, wo viele Keime und viele geschwächte Menschen eng beisammen leben, sagt Sebastian Haller, der beim Berliner Robert-Koch-Institut Antibiotika Resistenzen erforscht. Gegen Antibiotika resistente Keime, sagt er, töten viele Menschen.
Wir schätzen, dass wir durch antibiotikaresistente Infektionen 56.000 Patienten haben mit antibiotikaresistenten Infektionen und dass über 2.000 Patienten tatsächlich daran versterben auch. Und EU-weit sieht es so aus, dass wir 33.000 Todesfälle pro Jahr haben durch Infektionen mit antibiotikaresistenten Erregern.
Medizinforscher, die zählen jedoch weniger die Menschen, die Krankheiten erliegen, sondern um die Last zu messen, die eine Krankheit auf eine Gesellschaft ausübt, schauen die Forscher auch auf das Alter der Toten und zählen dann die verpassten Lebensjahre. Und diese sogenannte Krankheitslast der antibiotikaresistenten Keime ist recht hoch.
Die Krankheitslast ist bereits jetzt hoch. Sie ist vergleichbar mit der Krankheitslast, die durch Influenza, also Grippe, HIV und AIDS und Tuberkulose zusammen entsteht. Wir müssen aber sehen, dass wir im EU-Vergleich, im Vergleich mit der Europäischen Union, unter dem Durchschnitt sind, also eigentlich ganz gut dastehen.
EU-weit am schlechtesten stehen Griechenland und Italien da. Am besten sind europaweit die Niederlande. Aber auch in Deutschland sind in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen erlassen worden. Viele dieser Maßnahmen richten sich vor allem gegen die aktuell gefährlichsten multiresistenten Keime, die MRSA. Sebastian Haller vom Berliner Robert-Koch-Institut verweist auf Aufklärungskampagnen, eine Meldepflicht für MRSA-Keime und Messungen, wie viele Antibiotika eigentlich verschrieben werden.
Da sehen wir tatsächlich eine Wirkung. Wir sehen eine Abnahme von der Häufigkeit von MRSA in Deutschland. In den letzten 4 Jahren kontinuierlich geht das runter. Es ist immer noch ein Problem. Aber wir sehen, dass durch Aktionen wie saubere Hände im Krankenhausbereich und im Gesundheitsbereich und Aktionen, die kontinuierliche Überwachung anbelangen von solchen Erregern und das Informieren von den Ärztinnen und Ärzten, dass die tatsächlich zu einem Rückgang geführt haben.
Diese Erfolge seien jedoch allenfalls ein erster Schritt, denn die MRSA-Keime ist ja nur ein Bakterium von insgesamt 6 Erregern, die resistent gegen Antibiotika eine Gefahr für den Menschen darstellen. Einige dieser Erreger leben im menschlichen Darm und sind daher kaum zu bekämpfen. In Versuchen wurden Keime auch schon auf Tomaten gefunden. Doch von solchen Nachrichten sollten sich Verbraucher nicht beunruhigen lassen, sagt Jutta Klaasen vom Umweltbundesamt.
Ich glaube, das sollte man jetzt jetzt nicht überbewerten, dass es in solchen Versuchen zu solchen Nachweisen schon gekommen ist. Zu einer tatsächlichen Infektion gehören ja mehrere Faktoren. Nicht jeder, der einen resistenten Keim aufnimmt, wird direkt krank. Also da sollte man jetzt keine Panik schüren.
Sehr wohl aufpassen sollten jedoch alle, die baden wollen, sagt die Expertin vom Umweltbundesamt. Denn antibiotikaresistente Keime kommen über Abwässer und Dünger in Seen und Flüsse, wo sie bei Sonne schön gedeihen. Badende könnten aber vorbeugen.
Indem sie sich informieren über die Wasserqualität der Gewässer, in denen sie baden, und das auch wirklich ernst nehmen, wenn irgendwo Badestellen geschlossen werden, dass man sich auch wirklich daran hält.
Und damit zurück nach Köln.
Die Folgen des Einsatzes von Antibiotika in der Umwelt, Philipp Banse berichtete aus Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Unbestellte Werbeanrufe sind normalerweise nicht erlaubt, doch es gibt sie nach wie vor. Manchmal hat so ein Anruf ein besonders unerfreuliches Nachspiel. Post oder auch eine Mail von einem Anbieter von Strom, Telefondiensten oder Zeitschriften oder Zeitungen mit der Behauptung, man habe zum Beispiel den Versorger gewechselt oder ein Abonnement abgeschlossen. Auch wer den Verlauf des Telefongesprächs ganz anders in Erinnerung hat, sollte solche Nachrichten ernst nehmen. Wie Sie sich gegen untergeschobene Verträge wehren können, erfahren Sie im Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Telefongespräche beginnen meist vergleichsweise harmlos. Der Anrufer gibt sich häufig als ein Mitarbeiter des aktuellen Stromanbieters aus. Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen.
Und dann geht es meistens darum, dass ein neues und besonders gutes Angebot für den Verbraucher da ist, was viel günstiger ist als das, was er jetzt hat. Und dass der Verbraucher sich doch mal überlegen soll, diesen Vertrag abzuschließen. Und man könnte ihm zum Beispiel dazu ein Angebot zuschicken.
Das Problem dabei, die Anrufer sind oft gar nicht diejenigen, für die sie sich ausgeben, sondern Callcenter, die auf saftige Provisionen der Anbieter aus sind. Und sie schicken oft nicht einfach nur ein unverbindliches Angebot zu, sondern lösen dann häufig gleich einen Auftrag und damit einen Vertragsabschluss aus. Besonders häufig geht es bei solchen untergeschobenen Verträgen um Strom- und Gasverträge.
Daneben geht es auch um Telekommunikationsanbieter im Bereich Festnetz und im Bereich Mobilfunk. Aber genauso kommt es auch vor, dass Nahrungsergänzungsmittel untergeschoben werden oder Abos für Zeitschriften.
Für Verbraucher kann das viel Ärger und Aufwand bedeuten, sagt Henschler.
Was viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass man durchaus einen Vertrag am Telefon, also einfach mündlich durch ein Jahr, schließen kann. Aber natürlich ist der Vertrag nur dann geschlossen, wenn beide Seiten auch das Gleiche wollen und meinen.
Theoretisch könnte sich der Verbraucher jetzt zurücklehnen und sagen, es gibt keinen Vertrag. Denn im Streitfall muss eigentlich der Anbieter beweisen, dass es tatsächlich einen gültigen Vertragsabschluss gegeben hat. Doch die Sache aussitzen zu wollen, ist riskant, warnt der Leipziger Rechtsanwalt Lars Knebel.
Das Problem besteht einfach darin, dass man unter Umständen vor Gericht in der Situation ist, es gibt dann einen Zeugen oder es gibt dann einen Vermerk, dass dann tatsächlich telefoniert worden ist und man dann durch falsche Aussagen von Zeugen in Beweisnot gerät.
Betroffene sollten deshalb so schnell wie möglich von ihrem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen. Das gilt bei fast allen Verträgen, die per Telefon abgeschlossen werden.
Schriftlich oder per E-Mail in Textform, per Fax, aber so, dass ich jedenfalls nachweisen kann, dass es auch widerrufen worden ist und muss sagen, ich möchte den Vertrag nicht. Man sollte da das Wort Widerruf möglichst verwenden. Im Kern muss aber nur zum Ausdruck kommen, dass man mit dem nicht einverstanden ist und dass man das nicht möchte.
Außerdem kann man kurz und knapp bestreiten, dass es einen gültigen Vertragsabschluss gegeben hat. Problematisch wird es, wenn im Hintergrund bereits die Auftragsabwicklung veranlasst wurde, warnt Verbraucherschützerin Henschler.
Dass beispielsweise im Stromvertrag die Umstellung auf den neuen Anbieter dann schon läuft.
Die Rückabwicklung ist dann oft schwierig.
Im Recht sind die Betroffenen fast immer, aber sich zu widersetzen und angeblich geschlossene Verträge und tatsächlich geschaffene Fakten rückgängig zu machen, das gelingt allenfalls mit Unterstützung und Beratung.
Beispielsweise durch die Verbraucherzentralen. Wer solchen Problemen gleich aus dem Weg gehen will, für den hat Henschler übrigens einen einfachen Rat im Umgang mit unerwünschten Werbeanrufen.
Das Sicherste ist, dass man gar nicht weiterspricht und einfach auflegt.
Und zwar ohne falsche Skrupel als unhöflich zu gelten. Werbeanrufe ohne vorheriges Einverständnis des Angerufenen sind schließlich illegal.
Mit dem Verbrauchertipp von Stefan Römermann geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen gleich die Informationen am Mittag mit Sarah Zerback am Mikrofon.